Hinter dem 18. Türchen erwartet uns Tabu, Paula und Daniel.
Wir fangen an. Ich meine, hallo Paula.
Ich weiß auch nicht, wie der Anfang geht. Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Und zwar ist dies...
Was ist mit dem Kino in eurem Gehörgang?
Das ist Kino in eurem Gehörgang hier, nicht wahr? Wir haben einen Gast, Paula.
Eine Gästin.
Eine Gästin. Wer ist denn unsere Gästin?
Muss ich jetzt was sagen?
Genau.
Hallo.
Stell dich doch mal vor. Also wir haben Uli... Mhm. Oder wie ich sie kenne, unter dem Namen Tabu. Unter dem warst du auch schon mal hier im Podcast als Jingle im letztjährigen Weihnachtsspecial.
Ach, stimmt.
Ja. Hast du schon deinen Credit-Eintrag? Genau. Ja. Erklär doch mal, wer du bist und warum ich dich unter Tabu kenne.
Also mein Name ist Uli. Ich habe den Daniel über Capoeira kennengelernt und da bekommt man immer Spitznamen nach einer gewissen Zeit. Der Daniel ist für mich der Didi Caro und ich bin Tabu. Ja.
So sieht's aus. Willst du zwei, drei Worten zu dir sagen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Was sind deine Hobby, dein Lieblingsessen und dein Lieblingstier?
Okay, mein Lieblingsessen fange ich mal damit an, weil das hängt nämlich auch direkt damit zusammen, wo ich herkomme. Das ist Quark und Leinöl. ja. nee, ich komme aus der Lausitz, aus Spremberg. Besser bekannt als Perle der Lausitz.
Natürlich,
ja. Wie sonst? Genau. Und ich studiere in Frankfurt.
Und was?
In den Hauptfach Romanistik und in den Nebenfächern VWL und Politik. Genau, und Hobby mache ich Capoeira mit dem Daniel zusammen, wie ihr jetzt schon alle wisst. Und ja, ich weiß gar nicht, Lieblingstier. Ich mache das ehrlich gesagt, glaube ich, immer vom Tier abhängig.
Also Individuen betrachtest du. Oh, das finde ich ja super.
Insgesamt mag ich dann erstmal grundsätzlich alle Tiere, ne? Ja. So im Zweifel immer für den Angeklagten. Und dann halt je nachdem, wie sich so diese persönliche Beziehung dann so entwickelt, mag ich dann das Tier oder auch nicht.
Das ist ja sehr sympathisch. Ja. Komplett vorurteilsfrei. Sehr gut.
Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, im Englischen gibt es so dieses Sprichwort, also wir werden heute Witze analysieren und im Englischen gibt es dieses Sprichwort, einen Witz zu analysieren ist wie damals einen Frosch in der Schule zu sezieren. Keiner hat wirklich Interesse daran und am Ende ist der Frosch tot. Aber genau das machen wir.
Tot, oder nicht?
Ja, aber er bleibt tot. Nicht?
Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt Witze erklären und das ist ja...
Es geht schon so ein bisschen in die Richtung, ja. Also es ist ja schon, also das Thema des Abends ist ja, gibt es objektiven Humor oder objektive Gütekriterien für Humor? Weil was mich darauf brachte, war halt, dass... So bei Dramen und so, da kann man sich immer ganz leicht drauf einigen. Zum Beispiel so in so besten Listen, die besten Filme aller Zeiten, da stehen eigentlich an den obersten Stellen immer nur Dramen. Und irgendwie kann jeder sagen, oh, das ist ein gutes Drama, während man es beim Humor allzu leicht immer auf die subjektive Schiene schiebt, so von wegen, ja, Humor muss dir halt gefallen oder nicht. Und da möchte ich entschieden entgegentreten und behaupten, es gibt durchaus irgendwie Witze, die universell witzig sind und es gibt auch so Kriterien. Also ich meine, es gibt ja schon auch seit der Antike Versuche, Humor zu analysieren und da gibt es schon auch, ich denke, so das ein oder andere Stilmittel, das wir heute Abend entdecken werden.
Ja, aber ich bin mir, ohne es belegen zu können, sehr sicher, dass das auch eine kulturabhängige Sache ist.
Definitiv, aber das sind ja Filme im Großen, also immer, also das merkst du zum Beispiel, wenn du einfach mal asiatisches Kino anfängst zu gucken, besonders so dieses japanische Kino irgendwie der 50er Jahre, diese Kurosawa-Filme, die wirken auf dich am Anfang total strange, weil die Leute irgendwie alle rumzappeln und ganz komische theatralisch drauf sind und so, weil es einfach eine ganz andere Tradition gibt und so ist es, denke ich, mit Humor genauso.
Aber dann ist es doch wieder absolut subjektiv, weil
ne, es gibt ja schon,
bist du ja geprägt von deiner Kultur. Das heißt, du nimmst es auch persönlich wahr.
Es gibt ja schon einen Unterschied zwischen, ich sag mal, Kontingent, würde man in der Philosophie sagen. Das heißt, es gibt keine notwendigen Kriterien, aber es gibt halt zwar irgendwie zufällig geprägte, aber die sind ja durchaus da und die sind halt auch nicht nur für das einzelne Subjekt da, sondern für unseren Kulturkreis dann.
Mhm.
Was?
Also ich verstehe, was du meinst. Ich würde dir trotzdem noch nicht zustimmen.
Dann fangen wir doch mal an. Dann schauen wir doch mal, hören wir auf, um den toten Frosch herumzureden, sondern schnappen uns das Skalpell. Mit was wollen wir denn anfangen? Mit was Längerem oder was Kurzem?
Vielleicht zum Einstieg was Kürzeres, oder?
Ich dachte so
genau
zu im Gegenteil. Kurz. Ich habe eine schöne. Und zwar, ich fange eins aus wir haben jeder irgendwie so zwischen 3 und 5 Quellen aus Literatur und Film uns gesucht. Und die dürfen wir jetzt präsentieren und im Anschluss sprechen wir darüber. Ich mache dann hier, drücke die auf Pause bei der Aufnahme und die, während wir das gucken zum Beispiel, vorlesen werden wir die Textstellen, aber die Filme gucken wir an. Und nachher sprechen wir drüber und ihr könnt es bei uns im Blog euch dann die verschiedenen Videos auch angucken. Und ich fange nämlich jetzt einmal mit einem Video an. Und da geht es um die Szene aus Shaun of the Dead, wenn Shaun morgens verkatert aufwacht, die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen und er kriegt es mit.
Ja, ein Zombie, ich habe noch nie einen Zombie-Film gesehen.
Schade.
Ja, ihr habt jetzt was zumindest eine Szene entdecken. Ich mache jetzt Pause und gleich hört ihr unsere Meinung dazu. So, und da sind wir wieder. Ich bin ein großer Fan des Regisseurs Edgar Wright und ich mag die Szene sehr, weil sie eben, und ich glaube, das ist so erstes wichtiges Thema, mit den Erwartungen bricht. Du eben, wenn man Zombie-Filme kennt, dann kennt man eben auch die Situation, wo unser Protagonist wo ihm oder ihr klar wird, dass jetzt die Apokalypse ausgebrochen ist. Und Shaun ist halt eben ein sehr untypischer Protagonist und läuft einmal komplett in einem wunderschön gefilmten Longtake ohne Schnitt einmal zum Shop an der Ecke, holt sich einen Limo und ein Cornetto und wieder zurück und überall laufen die Zombies rum. Er rutscht auf einer Blutlache aus. Es sind blutige Finger, Händeabdrücke am Kühlschrank im Laden und weil er so verkatert ist, kriegt das nicht mit. Und im Anschluss, also der YouTube-Clip war jetzt ein bisschen zu kurz. Ich glaube, er merkt es noch nicht mal. Also wie danach zappt er so durchs Fernsehen und kriegt auch lauter Schnipsel von der Apokalypse mit, aber versteht auch immer noch nicht, was wirklich los ist. Und eben diese, genau, also ich glaube, es sind zwei Punkte, die auch schon so wichtig sind für, ganz typisch sind für Humor, ist eben, dass eben mit Erwartungshaltung brechen. Dass eben nicht das passiert, was am ehesten oder was du am wahrscheinlichsten hält für was jetzt passieren sollte. Und das andere ist auch, dass du so einen Wissensvorsprung gegenüber dem Protagonisten hast. Das ist, glaube ich, ganz typisch und auch häufig wichtiges Kriterium für Humor, dass du halt einfach eine Situation durchsteigst, die der Protagonist in dem Moment nicht durchsteigt und dadurch eben so das Lustige entsteht. Erstmal allgemeine Frage, wie fandet ihr die Szene?
Also ich fand es erstens sehr gruselig, aber auch sehr lustig. Obwohl ich mich mit Zombie-Filmen nicht auskenne.
Und was hat dir jetzt speziell gefallen?
Ja, genau das, was du gerade gemeint hast, dass er halt irgendwie durch die Straßen läuft und diese ganzen Hinweise übersieht.
Geht mir ehrlich gesagt genauso. Es ist halt so ein bisschen diese... Ich weiß nicht, ob man es Ignoranz nennen kann. Also in gewisser Hinsicht ja schon, aber gleichzeitig auch nicht so richtig, weil ich glaube, Ignoranz hat ja auch immer so eine leicht boshafte Konnotation und es ist hier gar nicht so unbedingt der Fall. Aber
er ist halt total verkatert und kriegt deswegen nichts mit, läuft.
Genau. Also als er nämlich gerade zum Kühlschrank läuft, guckt er ja auch irgendwie so zur anderen Seite hin die Sachen im Regal an und deswegen er macht die Tür quasi auf, ohne hinzuschauen und sieht deswegen
auch die Hand ausrutschen.
Was ich halt auch noch jetzt speziell an Edgar Wright sehr schön finde, ist eben, dass er visuellen Humor macht. Also es gibt so ein schönes Essay, werde ich auch verlinken, von dem YouTube-Kanal Every Frame a Painting, wo er zeigt, dass in der zeitgenössischen Komödie in Hollywood meistens nur Wortwitze gemacht werden. Und Edgar Wright zu den wenigen zeitgenössischen Regisseuren gehört, die versuchen, witzige Bilder quasi dir zu liefern. Und ich glaube, und das sieht man hier halt, was halt, wenn man so einen visuellen Humor macht, was ganz wichtig dafür ist, ist halt auch, dass es extrem gut gemacht ist und wie halt hier auch mit der Tiefe des Bildes gearbeitet wird, dass die Kamera immer im richtigen Moment dreht, um dir wieder eine Information zu liefern, was im Hintergrund passiert. Mhm. Das ist schon extrem, ja, das ist einfach gut gemacht. Das mag ich. Wer möchte als nächstes dran? Welchen Clip?
Willst du?
Ich glaube, da suche ich jetzt mal für dich, Paula, deinen Fitzel von Herr Lehmann aus, weil ich glaube, der passt da sehr gut rein, um es hier unseren Zuschauern die Szene zu erklären. Herr Lehmann, Karl und der Rest der Gang sind in einer Kneipe und trinken Bier und sehen in der Ecke irgendwie einen Typen, den sie schon öfter gesehen haben, und spekulieren, ob es sich dabei um einen Zivilbullen handelt. Und Herr Lehmann soll dann unauffällig herausfinden, ob es sich dabei um einen Zivilpolizisten handelt. Und wie gesagt, bei uns im Blog könnt ihr das Ganze dann euch anschauen. Und ihr beiden kriegt es jetzt zu.
Fällt es gar nicht auf.
Er ist noch nie aufs Klo gegangen. Er hat ihm keinen Chip angeboten, mehr, obwohl er mit den Elektrolyten ankam. Ja, Paula, erzähl mal, warum ist das lustig?
Warum ist das eigentlich witzig?
Genau, du hast dir Herr Lehmann ausgesucht. Warum ist Herr Lehmann witzig?
Herr Lehmann ist witzig, weil... Nee, also im Grunde, im Großen und Ganzen ist das Buch bevölkert von lauter kauzigen Typen, die alberne Sachen machen. Allen voran Herr Lehmann. Herr Lehmann, der, also eigentlich ist es so, wie wir gerade in dieser einen Szene gesehen haben, das ganze Buch voller solcher sinnfreien Dialoge eigentlich. Ja. Und ja, warum ist das witzig?
Also ich glaube, aneinander vorbeireden entsteht einerseits der Humor. Und eben haben wir alle drei am lautesten gelacht, als Herr Lehmann eben
unauffällig mit kristallreiner unterhalten hat. Ja.
Das ist interessant, weil das war jetzt nicht so ein klassisches irgendwie mit Erwartungen brechen, weil ich bin schon davon ausgegangen, dass das eine Katastrophe wird. Es war dann eher nochmal so quasi die Performance, genau.
Ja. Aber vielleicht macht auch genau das wieder so ein bisschen lustig, weil die Bestätigung auch eine Bestätigung für einen selbst ist. Mhm. Man lag halt mal wieder richtig so, ne?
Ja, oder weil es ist vielleicht, weil er halt auch so unheimlich plump ist. Ja. Und irgendwie kann man sich, glaube ich, selbst auch so ein bisschen in manchen Momenten mit ihm identifizieren. Ja, ich weiß nicht, ich kann das nicht richtig beschreiben, warum ich das witzig finde.
Ich finde es aber auch insgesamt sehr schwierig, halt, also ich habe festzustellen, warum man über etwas lacht. Es ist so, auch weil du jetzt schon zweimal halt angemerkt hast, dass es halt lustig ist, weil man so aneinander vorbeiredet. Das ist halt so die Situation, in der es geschieht, aber es erklärt immer noch nicht, warum es witzig ist. Oder warum, also zumindest kann ich mir halt nicht erklären, warum ich in dem Moment tatsächlich lache. Das finde ich zumindest halt wirklich sehr schwierig.
Ja, es ist halt einfach. Es ist so albern einfach, was, aber gleichzeitig kommt es einem ja bekannt vor. Also vielleicht nicht in dieser überzeichneten Form, aber ähnliche Gespräche hat man vielleicht auch schon mal leicht angeheitert in der Bar geführt. Ja, und
auch nüchtern schon sehr häufig.
Vielleicht auch das. Ja. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass man sich so selbst da irgendwie so reinversetzen kann, gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu.
Ja.
Also, ja, das ist zumindest, ja, nee, weiß ich nicht. Daniel, hast du nichts dazu recherchiert?
Was soll ich da recherchieren?
Also, heute da nur ist halt, Meinung. Da ist ja der Bruch mit der Konventionalität, der dass die Typen halt sich so merkwürdig verhalten, dass die so verschroben sind. Halt.
Ich glaube, das war eben ein sehr schlauer Satz, den du da gesagt hast. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch in der Inszenierung ein Bruch mit der Konvention, der hier den Humor erzeugt, weil du es gewohnt bist, in Filmen zusammenhängende Dialoge zu bekommen, wo eben Argumente ausgetauscht werden oder sowas. Und da hier phasenweise jeder seine eigene Geschichte erzählt quasi, jeder vor sich hin redet, was aber das dann doch irgendwie wieder ein großes Ganzes ergibt und dann halt auch alle immer hin und her wechseln, erzeugt das so einen sehr, sehr erfrischenden Bruch eben von dieser normalen Dialogkonvention im Film oder im Buch eben genauso. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Erklärung sein. Ich mache mal weiter. Ich glaube auch wieder mit einem einfacheren Beispiel. Und zwar einen aus meiner. Beschäftigen uns mit Charlie Chaplin und zwar seinem Film A Dog's Life. Und da gleich habe ich die allererste Szene mir rausgesucht, weil als ich die gesehen habe, habe ich mich spontan in den Film verliebt, weil ich...
Hast du ihn auch bis zu Ende geguckt?
Ja, das also... Insgesamt habe ich ziemlich viel auch schon von Chaplin gesehen, aber der Film ist halt auch nicht so lang. 39 Minuten, von daher.
Mir sagt der Titel gar nichts. Wie heißt der denn auf Deutsch?
Oh, ich glaube, Hundeleben auch. Mhm. Das ist so eine, also wie gesagt, 39 Minuten, noch so ein sogenannter Two-Reeler, also zwei Filmrollen. Einer von den großen Chaplin-Filmen, also der nächste Film, den er schon gemacht hat, war The Kid. Und mit denen fängt es halt an, dass er so die Klassiker geschaffen hat, die du auch kennst. So, aber ich mochte den hier lieber noch als The Kid, weil The Kid, da wird es halt auch schon arg pathetisch. Also ich mag das auch total teilweise, wenn Chaplin so richtig auf die Tränendrüse drückt, aber irgendwie hat halt, deswegen vergleiche ich die, haben beide Filme so das gleiche Thema, eben so dieses Weltwirtschaftskrisen, Leben auf der Straße so, aber irgendwie hatte dann A Dog's Life so eine leichtere Note und war irgendwie für mich deswegen sympathischer. Hier, die erste Szene.
Ich erkenne da gar nichts, eine schlechte Qualität.
Ja, das ist schlimm, diese Filme von vor 100 Jahren.
Mhm. Ach, da zieht's, oder was?
Okay. Das zieht in seinem...
Oh.
Das war's schon. Das sehe ich einfach. Also, wir könnten noch hier den assoziativen Schnitt halt. Eben hat man Chaplin da gesehen und jetzt sieht man eben den Hund. Und damit wird halt klar gemacht, dass sie auf einer Wellenlinie sind. Holla, du hast eben schon angesetzt, dass du genau weißt, worin der Witz hier besteht.
Ja.
Ja.
Das ist lustig, weil es ist absurd.
Das stimmt halt.
Um es nochmal hier zu erklären, also wir sehen Chaplin, der hat sich in so einem kleinen eingezäunten Stück Vorgarten oder sowas oder Hof oder was auch immer als Landstreicher, also der typische Tramp, den er immer spielt, gemütlich gemacht. Der Zaun, hinter dem er liegt, ist total löchrig. Und dann irgendwann wacht er halt auf, weil es zieht und er hält dann die Hand vor ein Loch von den 10.000 Löchern, die der Zaun hat, steckt dann da ein Taschentuch rein und legt sich dann wieder gemütlich hin, weil jetzt hat's offensichtlich aufgehört zu ziehen und nimmt dann noch so ein Rohr als Muffersatz quasi und schläft weiter. Und ja, ist absurd. Aber es ist auch wieder dieser Bruch mit den, nenne ich Konventionen, sondern Erwartungshaltung auch nicht so, sondern ist halt, ja, Absurdität trifft's halt hauptsächlich am besten, wahrscheinlich, hast du recht. Mhm. So, also einfach dadurch, dass halt er ja einfach den Zaun austauschen müsste, damit's da nicht mehr zieht und am ehesten noch ein Dach über dem Kopf haben und er halt glücklich ist, indem er dieses eine Loch geschlossen hat.
So ein Astloch ist das, ne?
Genau. Mhm. So viel dazu. Paula.
Ja, soll ich mir jetzt mal?
Du darfst mal was vorlesen. Was möchtest du machen?
Ich glaube, ich fange mal mit Adrian Mole an. Mhm. Kennst du Adrian Mole?
Nein.
Super lustig, ja. Adrian Mole ist, also da gibt es unglaublich viele Bände. Ich glaube, das ist der dritte oder vierte. Es fängt an mit einem Teenager, der Tagebuch schreibt. Also es sind Adrian Moles Tagebücher, die man liest. Und der Typ ist halt irgendwie auch, der ist einfältig, ja. Und hält sich auch für was ganz Großes, aber hat irgendwie nur Misserfolge in seinem Leben. Hier, in dieser Szene aus Adrian Mole und die Achse des Bösen, die Anfang des 21. Jahrhunderts spielen.
Während des Irakkriegs.
Ja, wie man am Titel schon erkennt vielleicht. Wohnt er noch bei seinen Eltern. Oder wieder. Ja.
Und er ist so Mitte 30, oder?
Ja, genau. Genau, und jetzt sinniert er gerade über seine Eltern. Also es ist jetzt eine Seite, jetzt die ich vorlesen möchte. Jonathan?
Schade.
So. Ja, das habe ich jetzt nicht.
Es gibt so einen Running Gag, dass sein Vater immer meint, er hätte nur ein Buch in seinem Leben gelesen und das wäre die Möwe Jonathan und gewesen.
Danach braucht man auch nichts
mehr. Wenn man das einmal gelesen hat, muss man nichts anderes mehr lesen, weil da hat man alles verstanden.
Das Buch möchte ich haben.
Ja, das gibt's wirklich, ne?
Ja, ja.
Ich habe es aber nicht gelesen.
Es hat sogar nicht mal so einen schlechten Ruf, ne?
Also soll ich tatsächlich nichts zu sagen.
Nein, ich glaube, es soll tatsächlich so ein ganz süßes Kinderbuch sein, aber wie halt der Vater da immer davon erzählt.
Ja, die lernen wir jetzt ja auch ein bisschen näher kennen. Meine Mutter und mein Vater kommen mit ihren 59 bzw. 62 allmählich in die Jahre, wollen aber nicht wahrhaben, dass ihre wilderen Zeiten längst vorbei sind. Ich warte ungeduldig darauf, dass sie endlich aufhören, so verbissen auf jung zu machen und in die Standarduniform der Senioren schlüpfen. Ich will sie in beigefarbenen Steppjacken und Polyesterhosen sehen und meine Mutter mit blaugrauer Dauerwelle, doch keiner von beiden gibt nach. Nach wie vor zwängen sie sich in hautenge Stonewashed-Jeans und schwarze taillierte Lederjacken. Mein Vater glaubt hartnäckig, er würde mit seinen langen grauen Haaren für jemanden aus der Musikbranche gehalten. Der Arme merkt gar nicht, dass er sich was vormacht. Er wird immer nur wie ein pensionierter Vertreter für Nachtspeicheröfen aussehen. Obendrein ist er jetzt auch noch gezwungen, permanent eine Baseballkappe zu tragen, weil er inzwischen oben auf dem Kopf eine ziemliche Platte hat und dadurch eine leichtsinnige Jugendsünde zum Vorschein kam. Bei seinem Junggesellenabend hat er sich nach 10 Pins Everett's Bitter breitschlagen lassen, sich die Haare abrasieren und in grüner Tinte Spinner Ausrufezeichen auf den kahlen Schädel tätowieren zu lassen. Gott sei Dank hatte diese Zechtour wenigstens eine Woche vor der Hochzeit stattgefunden. Trotzdem erklärt dies, weshalb mein Vater auf dem einzigen Hochzeitsfoto meiner Eltern aussieht wie der entflohene Sträfling Abel Magwitch aus Dickens Große Erwartungen. Seine anderen Tätowierungen hat sich mein Vater auf Krankenkassenkosten entfernen lassen, doch die in grüner Tinte will die Kasse nicht bezahlen. Dazu müsse er sich einer Laserbehandlung unterziehen, hieß es, was über 1.000 Pfund kosten würde. Meine Mutter drängt ihn zwar seitdem, einen Kredit dafür aufzunehmen, aber mein Vater beharrt darauf, dass es einfacher und billiger sei, eine Kappe aufzusetzen. Meine Mutter dagegen sagt, sie hält es nicht mehr aus, jedes Mal Spinner auf seinem Kopf zu lesen, wenn er ihr nachts im Bett den Rücken zudreht, was anscheinend die meiste Zeit der Fall ist.
Ja, schön.
Also in dieser Szene merkt man halt, lernt man schon alle Charaktere, die in dem Buch eine Rolle spielen, irgendwie kennen. Und das auch, Adrian hält sich halt für sehr schlau, er ist auch sehr belesen und das kommt ja auch vor, weil er hier Dickens zitiert, ja. Und ja.
Das ist so ein gutes, was wir halt wenn jetzt heute Abend auch gar nicht besprechen können, ist, was du jetzt angesprochen hast, dass ja auch viele so Witze über Bücher hinweg oder Filme hinweg eben mit diesem Setup und Payoff arbeiten. Eben da, dass man eben die Eltern immer wieder mit ihren Schrulligkeiten erklärt bekommt oder Adrian mit seiner Pseudo-Intellektualität und dann irgendwann anfangen da Pointen raus zu resultieren, aber dafür viel aufgebaut werden muss.
Ja, also es war ja auch, also die Szene, die ich mir zuerst ausgesucht hatte, ist keine Szene, sondern kommt halt immer wieder vor, dass also Adrian Mole zieht irgendwie dann in eine Wohnung neben einem Fluss, in dem immer so ein Schwanpärchen lang schwimmt. Und er meint, dass der männliche Schwan ihn immer irgendwie böse anschaut. Ja, und der hat irgendwie Angst vor dem Schwan, weil, ich weiß gar nicht mehr wieso, aber er ist überzeugt davon, dass ein Schwan einem erwachsenen Mann einen Arm brechen kann. Und es kommt halt wirklich ständig vor. Das ganze Buch zieht sich das durch und am Ende, was passiert natürlich, ja, da kommt irgendjemand zu Besuch, rutscht auf der Schwan Scheiße aus und bricht sich einen Arm.
Naja. Das ist so genauso auch wieder bei Herr Lehmann, haben wir ja gehört, mit Karl, der da sagte, eben, also in der Szene auch, denkt an die Elektrolyte, dass man immer halt Elektrolyte beim Saufen essen muss, und dann am Ende des Buches oder des Films landet er halt im Krankenhaus, weil er zu wenig Elektrolyte hatte in seinem Drogenrausch. Das ist halt da eben, das total lange aufgebaut wird und dann kriegst du dieses eine wunderschöne Payoff. Du wolltest eben was sagen.
In Elektrolyte erinnere mich tatsächlich, bevor ich letzten Sommer zum Festival gefahren bin, war ich in der Apotheke und habe konkret die Frage gestellt, wie schaffe ich es, eine Woche durchzuhalten?
Da und das war mutig.
Ich bin ehrlich. Und die Apothekerin meinte ganz klar zu mir, Elektrolyte.
Tatsächlich?
Ja, sie meinte, vorm Schlafen gehen.
Die hat doch Herr Lehmann gelesen.
Der Herr Regner hat gut recherchiert oder hat ihm die Frage auch schon mal gestellt.
Wirklich? Ja, aber sie meinte halt auch abends ein Aspirin und frühmorgens dann nochmal Elektrolyte.
Wow.
Das Kinder.
Also beim Alkoholkonsum Aspirin dann?
Ja, weil das ist das Blut verdünnt.
Deswegen soll man es doch eigentlich nicht nehmen, dachte ich. Okay.
Ich gebe nur weiter, was ich gehört habe.
Hast du es denn ausprobiert?
Nee. Weil, wie es halt immer so ist, man bereitet sich dann doch auf so Eskalation vor, um dann festzustellen, so schlimm ist es alles gar nicht.
Ich mache die nächste Szene nochmal, wenn du nichts dagegen hast.
Gerne.
Und zwar auch wieder was ganz Kurzes von mir aus. Ich habe neulich schon in der Second Dune drüber gesprochen. Der Gefangene von Azkaban, von Alfonso Cuarón, der hat so viele schöne kleine Gags im Hintergrund, die eigentlich nichts zur Handlung beibringen, aber schön sind, weil sie eben auch so diesen Schreibstil von Rowling einfangen, der ja immer diese Balance hält zwischen total düstere Geschichte auf der einen Seite, die dann aber immer wieder mit total humorvollen Szenen aufgelockert wird auf der anderen Seite. Und das hat Cuarón super auf die Kamera gebracht. Und da möchte ich euch die Housekeeping-Hexe im tropfenden Kessel kurz vorspielen, die nämlich auch einfach nur eine kleine Szene, die überhaupt nichts mit der Handlung zu tun hat, aber umso schöner ist. Das war's schon.
Das ist so ein bisschen wie bei dem Predator. Bei Predator 2 war das, glaube ich, ne? Genau, wo er doch in dem Badezimmer ist und seine Wunden versorgt und dann die Oma mit dem Besen kommt, weil sie meint, da wäre ein Einbrecher.
Ja, das ist genau, dass man hier halt irgendwie dass man eine sehr normale, konventionelle Szene hat, eben ein Hotel. Und da gibt es halt irgendwie dann den Zimmerservice, die Frau, die putzen will. Und dann eben ein Element hat, was total herausfällt in dem Moment. Geht hier die Tür auf und dann kommt so ein Schrei und die Haare fliegen nach hinten. Es kommt noch irgendwie so ein helles Licht und die Tür knallt wieder zu. Aber sie, im Gegensatz zu uns, ist überhaupt nicht schockiert, sondern sagt einfach nur, I come back later und geht weiter. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche wie bei der Predator-Szene, weil man halt eben auch diese Situation irgendwie in Filmen oft gesehen hat, Einbrecher ist im Haus und jemand muss ihn stellen, so. Und das da auch ist, aber der Unterschied hier halt ist halt, der Einbrecher ist ein Alien, quasi.
Ja, ist auch nicht das Gleiche, weil man als, also hier bei Harry Potter weiß man ja als Zuschauer auch nicht, was kommt, ja, und ist dann halt überrascht. Erstmal, weil dann halt hinter dieser Tür irgendwie was ziemlich Grausames zu stecken scheint und dann ist man nochmal überrascht werden die Erwartungen gebrochen, weil die Frau halt so cool bleibt.
Ja.
Und bei dieser Predator-Szene, die wir jetzt ja nicht gesehen haben, aber da wissen wir ja schon, dass im Bad so ein unglaublich gefährliches Monster lauert und das Ommchen mit dem Besen halt gar nicht gegen den ankommen kann. Aber die bleibt halt auch total cool dann.
Ja, ich glaube halt, die Szene war auch noch eigentlich lustig, dass, obwohl sie halt so realitätsfern war, gleichzeitig aber auch so realitätsnah. Mhm. Weil ich glaube, so rein emotional gesehen, es ist doch eine recht getreue Darstellung, was einem so als Zimmermädchen durchaus passieren kann, wenn man da mal so rumgeht und klopft.
Ach, die schon wieder.
Ja. Also, es würde mich nicht überraschen.
Oder man ist halt irgendwie so dran gewöhnt, dass man irgendwie das nicht mitkriegt, was in den Zimmern vor sich geht, weil man ja eh irgendwie nur da seinen Job macht.
Und schon so absolut resigniert. Genau. Ja.
Oh Mann, jetzt habe ich den, ich komme nie. Genau, meine nächste Szene ist Steamboat Bill Jr. von Buster Keaton von und mit. Und zwar eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte. Tausendfach zitiert, aber trotzdem unglaublich gut. Und auch wieder so ein kurzer Moment, deswegen schiebe ich den gleich hinten dran.
Der hat einen geilen Bart.
Ja, also die berühmte Szene, wie die Hausfront auf Buster Keaton fällt, aber er bleibt stehen, weil genau das Fenster an seiner Stelle landet. Ich finde die geil, weil einerseits haben wir wieder hier das gleiche wie bei Shaun of the Dead, dass es einfach technisch unglaublich brillant ist, weil er musste genau an der Stelle stehen, sonst wäre halt Matsch gewesen. Da
sonst
hätte es
keine Buster Keaton-Filme mehr gegeben.
Und das ist ja eh allgemein immer dieses Ding von Buster Keaton, dass er alle seine Stunts selbst gemacht hat und die Stunts halt echt waghalsig teilweise sind. Und wieder wird auch mit Erwartung gebrochen, weil du siehst halt die Hauswand kippen und das ist eigentlich ganz klar, der muss jetzt Matsch sein, aber nein, dadurch, dass er genau im Fenster steht, überlebt er. Und das dritte Element ist eben auch dieser typische Gesichtsausdruck von Buster Keaton, dass er ja einfach nie er macht ja keine Reaktion, sondern er hat ja immer dieses ausdruckslose, gleichgültige Gesicht. Er läuft dann zwar so weg, aber er ist jetzt nicht in irgendeiner Form sondern schockiert, dass da gerade ein Haus auf ihn draufgestürzt ist. Und das macht, glaube ich, ganz viel von seinem Humor aus.
Ich muss zugeben, es ist nicht mein Humor.
Oh. Oh, muss ich auch wieder die Buster Keaton-Folge von Every Frame a Painting dir ans Herz legen. Da siehst du, wie... Naja, ich finde das schön, weil also es ist halt auch sehr dieser... vielleicht jetzt die eine Szene nicht... aber kennst du Buster Keaton mehr so? Nee. Kennst du zum Beispiel dieses andere Bild, wo er da auf diesen Querstreben von der Eisenbahn sitzt und dann fährt sie los und er wird immer hochgehoben und so. Also der macht halt sehr viele mit so ikonischen Bildern, die echt schön sind. Anderes ist so, dass er irgendwie auf einem Haus steht, sich an einer Schranke festhält, die dann schließt und er damit vom Haus runter auf die Straße getragen wird und also wie gesagt, so waghalsige Stunts und wirklich toll. Also auch dieses, wo du dir überlegst, wie haben sie das jetzt gemacht? Das ist oft der Fall bei ihm. Und das ist auch hier in der Szene, wo sie halt du im Nachhinein denkst so, okay, für diesen einen 10-Sekunden-Gag mussten die wirklich lange arbeiten. Und ich finde, das macht auch irgendwie mit den Reiz aus. Das macht jetzt nicht irgendwie lustiger als andere Sachen vielleicht, aber ich finde, das wertet ihn nochmal so nachträglich auf, diesen Gag, wenn ich drüber...
Also was mir dazu einfällt, ist, ich habe als Kind diese ganzen Dick und Doof-Filme gesehen. Und das kennt wahrscheinlich halt auch jeder, weil du gerade meintest, ne, dass diese Szene halt schon so mehrfach kopiert wurde oder neu interpretiert. Und diesen Gag mit der Leiter oder mit den Typen, die ein Glas über die Straße tragen oder sowas, ja. Die sind so alt und du siehst die immer wieder und die funktionieren trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, weil du die halt schon kennst irgendwie, ja. Und dann wirst du halt, da hast du immer diese Referenz und findest sie wahrscheinlich deshalb so witzig, weil es irgendwie was Bekanntes ist. Aber wenn du halt zum Beispiel zwei Leute siehst, und einer von den beiden hat eine Leiter auf der Schulter, dann denkst du, ach, jetzt kommt der Leiterwitz. Aber wenn dann was anderes passiert, findest du es halt auch gerade witzig. Also das finde ich halt,
Das ist ja ganz, ganz typisch eben so mit so filmischen Tropes, die sich eingespielt haben. Dass besonders halt, wenn du viele Filme guckst, du irgendwann es nicht mehr lustig findest. Unsere Tochter, die findet noch alles geil. Der ganze, den abgedroschensten Witz vorsetzen, die findet es total lustig. Und auch so Leute irgendwie, die nur Tatort gucken und zweimal im Jahr ins Kino gehen, so, die finden das auch meistens alles irgendwie. Ja. Guckst du Tatort? Ich wollte dich jetzt nicht kränken
persönlich. Vor nicht langer Zeit hab ich damit aufgehört.
Nein, ja, so genau, meine ich das so. Nicht, aber so.
Auch nur aufgehört, weil wir ja halt immer Training haben.
Ich habe jetzt nichts per se gegen das Tatort gucken. Ich meine nur quasi, dass du eine Medienkompetenz brauchst, um auch irgendwie gute Witze von schlechten zu unterscheiden. Und also das, was ich irgendwie schon mal vor ein paar Folgen meinte, mit dem Leid des Nerds, so, dass du halt eben, je mehr du dich in irgendwas rein arbeitest, desto seltener gelingt es dir, dann halt auch mal was Gutes zu sehen, weil du halt dann erst verstehst, wie viel Schrott es gibt. So, ja? Mhm. Und wenn halt du und ich unglaublich viele Filme gucken und uns halt auch mit dem Podcast total intensiv mit Filmen beschäftigen, dann ist natürlich so, dass wir so billige Witzchen nicht mehr witzig finden, sondern dass dann der Witz ist, wenn man halt so einen Trope, den wir halt in- und auswendig kennen, nimmt und ihn auf den Kopf stellt. So, das ist ja einer der Gründe, warum ich hier Frozen, die Eiskönigin, so toll finde, weil er ständig dir diese klassischen Disney-Tropes präsentiert, um dann im nächsten Moment wieder in die andere Richtung abzubiegen. So, du kennst die Geschichte in- und auswendig, hast sie tausendmal in Disney-Filmen gesehen, aber dauernd bricht er wieder aus und macht wieder was ganz anderes damit. Und das ist halt sowas, was wenn man halt so viele Filme guckt wie wir, einfach total toll ist.
Ja, nee, aber ich wollte noch mal kurz zu meiner Leiter zurückkommen. Ja, komm, weil wir nämlich in Scrooged die Szene auch haben am Set. Und da ist es so, also da sind halt auch zwei Menschen, einer mit der Leiter, der sich dann immer so dreht und die zweite Person, die duckt sich immer rechtzeitig und dann kommt irgendwie noch eine dritte ins Bild, die dann umgenockt wird, ja. Und ich meine, dass bei Lola rennt auch die Szene mit den zwei Glasträgern vorkommt. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es da aufgelöst wird.
Weiß ich auch nicht.
Aber ich finde es halt auch witzig, wenn die Szenen quasi einfach nur kopiert werden und nicht verändert, weil das so eine durchgehende, wie so ein roter Faden durch lustige Filme sich zieht.
Naja. Ja, es kommt drauf an. Es gibt halt tatsächlich so Tropes, also zum Beispiel irgendwie, das hatten wir doch auch, also in ich hatte irgendwie, als ich da in der Second Unit war, irgendwie das angekündigt, dass wir uns irgendwie mit gutem Humor hier demnächst zum Spätfilm beschäftigen werden. Und da sagte Christian auch irgendwie so scherzhaft, Football in die Eier. Das ist halt so ein Trope, den hast du in jeder dritten schlechten Komödie und der ist halt einfach nicht mehr witzig. Der
war aber auch noch nie witzig. Nee,
der war noch nie witzig.
Ja, wisst ihr sicher, dass der nicht vor 100 Jahren so hier erste Stummfilm, ob der da nicht witzig war, als die Leute das zum ersten Mal gesehen haben? Aber seitdem wurde er halt schon 10.000 Mal gezeigt.
Nee, also da würde ich tatsächlich widersprechen, weil ich eher vermute, dass da die Übertreibung halt das Witzige war. Weil beim Stummfilm hat man ja auch damit gearbeitet, halt viele Sachen nochmal verstärkter darzustellen. Mhm. Wohingegen, wenn du das dann, also ich glaube halt, der Akt an sich selbst ist nicht unbedingt das Witzige. Ich glaube, es ist halt tatsächlich dann mehr so diese Form der Darstellung, würde ich jetzt erstmal argumentieren.
Also meistens bei der Leiter und dem Glasträger oder bei dem.
Also gerade eben bei dem Fußball und bei dem Tritt.
Ach so, ja. Ach so, okay.
Ja, die Leiter hingegen, die finde ich schon. Ja, in dem Moment habe ich ehrlich gesagt auch selber immer im Alltag mit meinem Rucksack. Also relativ regelmäßig.
Ja, du bist ja auch nicht die Leidtragende dann, ne? Da kannst du noch drüber lachen. Ich glaube, es gibt eine Art von Humor, die ich nicht lustig finde, ist das, was ich inzwischen unter dem Namen Pipi-Kaka-Humor kennengelernt habe. Also wenn es halt, also ich glaube, da zählt dieses der Football in die Eier bestimmt dazu, wenn halt also manche Witze drauf abzielen, dass was besonders Ekliges oder
naja, Klassiker ist da auch, irgendjemand isst irgendwas und muss dann aufs Klo und man hört ganz viele Geräusche so einfach nur
okay
ja
Ja. Also ich glaube, das ist halt.
Ich überlege gerade, ob ich das mal lustig fand.
Ja.
Hast du?
Vielleicht.
Ich glaub, ja, du bist jünger als wir. Bei uns war halt so dieses American Pie das große Ding, den man so als Teenager geguckt hat, vielleicht mal lustig fand. Und wenn man ihn dann nochmal irgendwie 5 Jahre später geguckt hat, hat man gedacht so, oh. Was so ein anderer
Wobei
Film
war. Wobei da halt auch mit der Konvention gebrochen wird.
Okay.
Am laufenden Band.
Aber so, halt wenn er da den Apfelkuchen poppt, das ist ja schon ganz klassisch.
Das macht man normalerweise nicht mit
Apfelkuchen. Ja, aber es ist halt billig. Sollte man hoffen. Weil
ja, aber.
Aber das ist halt total billig. Das ist so unterste Schublade.
Ja, aber darum geht's ja. Das ist halt erstmal wahrscheinlich lustig, weil es erstaunlich ist, ja. Aber das Niveau ist halt einfach relativ niedrig, so dass das halt eine Form von Humor ist, die ich halt nicht witzig finde. Ja. Oder was heißt niedriges Niveau? Das ist eine andere Form halt. Aber so, ja. Die Grundzüge sind wahrscheinlich schon.
Also ich kann mich auch noch dran erinnern, dass American Pie damals ziemlich bei uns gehypt worden ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich im Kino gesehen habe. Ich glaube fast nicht. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber ich weiß noch, dass ich ihn auf jeden Fall irgendwann mal gesehen habe und ich fand ihn jetzt auch nicht besonders gut.
Ja, aber
so verwunderlich.
Nee, das ist schon verwunderlich, weil das ist, also ich weiß noch, wie halt auch unsere Freunde und Kommilitonen irgendwie meinten, oh, jetzt kommt American 2 im Kino, jetzt gehen wir mal alle zusammen rein.
Ja, aber die Masse, also das ist ja gerade diese Diskrepanz, wenn es um Kunst geht, du nichts auf die Masse geben brauchst, weil sonst, wenn du sagen würdest, das, was die Masse gut findest, dann wäre halt irgendwie Volksmusik der höchste Form
der Musik und
sowas. Ja, aber
wenn doch die meisten Leute, die das witzig finden, dann ist es ja objektiv gesehen.
Nee, da sind wir wieder bei diesem, was ich sagte eben, das Leid des Nerds. Also das sind halt wieder die Leute, die sich einfach relativ wenig damit auseinandersetzen, die eben einmal im Jahr ins Kino gehen und dann ist halt diese Komödie, über die alle reden und für die ist das dann witzig. Aber wenn du das halt alles schon gesehen hast und schon 20 Filme gesehen hast, die halt viel intelligenter damit umgehen, so, weißt du?
Aber da kann ich tatsächlich, also da muss ich mich jetzt leider ein bisschen outen. Ich bin jetzt auch nicht so der Filmgucker. Das ist noch sehr gelinde ausgedrückt. Und auch, also ohne dieses Vorwissen zu haben und ohne mich so intensiv damit auseinanderzusetzen, gibt es da trotzdem Aspekte, die ich auch jetzt also nicht als witzig empfinde. Und ich glaube schon, dass ich da insgesamt auch relativ einfach zu befriedigen bin. Also
dass du relativ simpel lachst, oder?
Ja, ich glaube nicht, okay, dass das so schwierig ist.
Ja, also gerade bei American Pie ist es halt einfach obszön. Obszöner
das
Humor.
Das ist es,
ja.
Genau.
Und dann das, was ich vorhin schon meinte, es gibt halt auch viel so ekligen Humor, wenn keine Ahnung, ich glaube, es kommt in ziemlich vielen Filmen dieser Art vor, dass irgendjemand kotzt.
Ja.
Ja, ganz viel oder vor den Schwiegereltern und das ist dann auch irgendwie lustig und
also ich habe,
aber ich meine, also das mit dem Film war jetzt auch immer nur ein Beispiel. Wenn du uns jetzt hier als Beispiele Harold und Maude und Molière warst, oder?
Ja.
Ranschleppst, dann zeigt es dir, dass du quasi halt belesen bist. Und das ist dann ja eine verwandte Kunstform, halt einfach, die mit Narrativen arbeitet. Und da ist es eben, also das, ich glaube tatsächlich, dass das Hauptgrund ist, dieses wie. Es kann auch sein, dass halt jemand irgendwie 10 Millionen Filme in der Art von American Pie guckt und die alle gut findet. So. Mhm. Aber ich glaube halt schon, dass es auch sowas mit von wegen Medienkompetenz zu tun hast, dass wenn du anfängst, irgendwie auch mal zum Beispiel jetzt dir Chaplin anzugucken oder anfängst dir Edgar Wright anzugucken oder sowas, dass du dann anfängst zu sehen, so okay, die sind auch witzig und die sind auf einem höheren Niveau witzig und dir dann anfängst Gedanken zu machen, warum ist das witziger als einfach nur, oh, der Typ poppt hier einen Apfelkuchen.
Ja, ich glaube, es muss ja auch wie so vieles einfach ein bisschen in Maßen sein, weil bei American Pie ist es auch wahrscheinlich zu gehäuft.
Na.
Also ich habe zum Beispiel also einen Freundeskreis, der auch noch so eher so aus Griechen besteht und deren Humor kann halt auch schon mal eher so obszön sein. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich es in dem Moment sehr häufig doch sehr amüsant finde und dann auch herzhaft lachen muss. Aber weil es halt keine Kette von obszönen Witzen ist, sondern halt, es wird irgendwann mal so reingeworfen Und dann lacht man drüber und dann geht es dann halt auch wieder im normalen Gespräch weiter. Ja. Deswegen, ich glaube, die Dosierung macht auch ein bisschen Unterschied.
Das würde ich so unterschreiben, wenn ich nicht Adrian Mole gelesen hätte.
Ah.
Weil das ist, also gerade die Achse des Bösen, das ist so lustig. Das habe ich quasi am Stück gelesen und musste unentwegt lachen auch darüber. Aber
wieso ist das jetzt ein Widerspruch gegen das, was Tabu gesagt hat? Das habe ich jetzt
nicht verstanden. Weil sie meinte, dass die Quantität vielleicht auch entscheidend ist. Innerhalb eines...
Ob der eine Witz immer wiederholt wird oder wie?
Nein, was die Obszönität jetzt gerade eben so wäre.
Achso, du meinst das? Achso, ich dachte, so insgesamt, wenn halt irgendwie so ständig hintereinander Witze kommen, dass man es dann nicht mehr witzig
macht. Ah, nö, wenn es gut ist, dann...
Achso, okay, dann habe ich das falsch verstanden.
Ja, habe ich vielleicht auch ungenau ausgedrückt.
Okay, um hier die gegenseitige Entschuldigung abzubrechen, gehen wir doch mal ein bisschen eine Schublade tiefer. Paula hat ihn eben schon erwähnt, der ganze Adventskalender dreht sich ja um den Film Die Geister, die ich rief. Und da habe ich auch eine Szene, nämlich die ich am lustigsten fand, herausgesucht. Und die schauen wir uns jetzt mal an und sprechen gleich drüber. Das war's schon. Einfach dem, wie er das Glas leert und quasi der Whisky aus den verschiedenen Löchern wieder aus ihm herausfließt.
Bacardi.
Oder Bacardi.
So ja. Rum.
Genau. Ja. Nein.
Also, aber das finde ich jetzt nicht lustig, weil das finde ich halt. Habe ich halt auch schon tausendmal gesehen.
Ja, genau, das ist halt ein sehr flacher Witz, aber ich fand ihn in dem Moment ganz lustig, weil es halt in diesem Kontext auch von, obwohl der ist auch immer mit Geistern und ja.
Ich finde tatsächlich eigentlich mehr seine Reaktion lustig. Jetzt, ich kenne leider seinen
Bill Murray lustig.
Genau. Es ist halt mehr so die Mimik. Also der, wenn man dir folgt, das finde ich eher amüsant. Das mit dem Getränk gar nicht so sehr. Ich glaube, es hätte mich halt so als kleines Kind, glaube ich, hätte es mich mehr entertained.
So wie ich als kleines Kind, dass ich bin, mich entertaint das.
Nein, wenn du es halt noch nicht so oft gesehen hast, dann ist es halt noch überraschend dabei. Ich wusste halt, der Typ ist irgendwie eine zerfledderte Leiche, er trinkt was, natürlich geht es raus.
Ja, so, ja, ich verstehe das schon. Ich sage ja auch, es ist, und es war ja auch unsere Einschätzung von Die Geister, die ich rief, dass es halt alles nicht so die höchste Kunst ist des Weihnachtsfilms oder auch der Komödie. Und entsprechend ist alles nicht so super geil. Aber ich fand es so ganz nett. Und hättest du einen anderen Witz ausgewählt, den du am besten findest?
Den mit der Leiter natürlich.
Achso, ja. Ja, ich fand da diese ganzen, das hat mich halt voll genervt, dass man die ganze Zeit irgendwie Leuten in diesem Film wehgetan wurde und darüber sollte man lachen. Von daher, das ging an mir vorbei.
Aber da hast du schon wieder die Überleitung gebracht zu dem, was ich vorhin auch schon sagen wollte. Und zwar auch bei Filmen, die wir nicht witzig finden, wissen wir ja, welche Stellen witzig sind.
Das ist interessant, ja.
Also das heißt... Nochmal, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, gibt es objektive Kriterien für Humor? Ich glaube schon, man muss es ja nur deswegen nicht lustig finden.
Ja.
Es gibt sicher auch Witze, die halt Leuten vorbehalten bleiben, die zum Beispiel die Referenz kennen, ja? Mhm. Und wenn es halt eher eine unbekanntere Referenz oder so ist, dann...
Aber ich kenne auch das genaue Gegenteil, dass ich irgendwie einen Witz erzähle so, oder halt irgendwas oder jemand was vorführe, was ich zum Schreien komisch finde und es kommt halt überhaupt keine Reaktion.
Oh Gott, das ist mir letztens passiert.
Ja, bitte, erzähl.
Es war unglaublich dramatisch. Ich war auf einer Geburtstagsfeier von einer Capoeira-Bekannten, die wir noch nicht so gut kannten. Oder also schon relativ gut kannten, aber kannte halt ihren Freundeskreis noch gar nicht, halt in Frankfurt. Und habe mich dann halt relativ nett unterhalten und wurde dann, meinte halt, habe halt den Fehler begangen zu sagen, ich kenne einen einzigen Witz. Richtig. Und mein Unterhaltungspartner, ich frage mich immer noch, wie er es geschafft hat, diesen gesamten Raum in Stille zu legen. Sodass ich, es war wirklich ein filmreifer Moment, hätte die Aufmerksamkeit von allen. Und anstatt, dass ich es einfach überspiele und so fallen lasse, habe ich dann komplett roh diesen Witz erzählt, den ich jetzt auch nicht wiedergeben möchte.
Oh, weil, nein, bitte.
Nee, es endete nicht in Lachen, es war betroffenes.
Wir lachen auch nicht.
Ja, es war betroffenes Schweigen und alle haben mich angeguckt so nach dem Motto, das kann sie jetzt gerade eben nicht erzählt haben.
Oh, bitte.
Das hat damals schlecht geendet, das mache ich nicht nochmal.
Na gut.
Vor allen Dingen, aber der Punkt ist, ich wurde als moralisch, also schon, glaube ich, fragwürdig betrachtet.
Also, hast du einen rassistischen Witz erzählt?
Noch nicht mal.
Männerfeindlichen Witz.
Auch das wäre wahrscheinlich...
Nee, das finden ja viele Leute lustig, ja.
Ja, also es ist... Also ich glaube, ich wurde halt mehr als arrogant abgestempelt. So flach und arrogant. Und das von Juristen, ja.
Also,
mein Publikum war größtenteils Juristen.
War das jetzt ein flach arroganter Kommentar?
Ja.
Anyway.
Oh, nein.
Um dein Niveau wieder zu heben, kannst du uns doch jetzt mal deinen nächsten Beitrag präsentieren. Und zwar hast du uns eine Stelle aus dem Buch Harold and Maude mitgebracht.
Oh ja, mir war, als ich die Szene schickte, nicht klar, dass ich das vorlesen werde, deswegen müsst ihr dann auch meinen Akzent entschuldigen.
Gar kein Problem.
Okay, also ich denke mal, Harold and Maude wird größtenteils bekannt sein.
Kannst trotzdem mal in 5 Sätzen zusammenfassen.
Also, okay, nur den Namen.
Also es ist auf jeden Fall lesenswert. Mhm. Harold and Maude gibt es auch als Film, ist auch relativ nah am Buch. Und es geht auf jeden Fall darum, dass Harold ist, ich weiß gar nicht, wie alt Harold ist, der ist auf jeden Fall relativ jung. Ich glaube so 16, 17, kommt aus einer sehr reichen Familie. Der Vater ist leider verstorben und seine Mutter ist exzentrisch und einfach nur extrem unangenehm und zeigt keinerlei Emotionen. Und Harold hat irgendwann festgestellt, dass wenn er halt seinen Selbstmord immer vortäuscht, dass sie dann halt Emotionen zeigt. Und das ist das erste Mal herausgekommen, als er halt das Chemielabor in der Schule aus Versehen in die Luft gesprengt hat und alle dachten, er wäre tot. Und er hat halt das erste Mal eine emotionale Regung bei seiner Mutter entdeckt.
Trauriger Einstieg.
Ja, aber das ist auch der Grund, warum er immer zu Beerdigungen geht. Weil die Menschen nämlich dann dort auch so Emotionen zeigen und halt offensichtlich auch eine gewisse Fürsorge für diese Person da empfinden. Und jetzt fängt dann nämlich auch der schöne Teil an. Auf dieser Beerdigung lernt er Maude kennen. Maude ist 79 Jahre alt und... Oh, dein Handy ist schon wieder aus. Und schaut sich halt Beerdigung an, weil sie auch bald, also ne, sie ist halt in dem Alter, wo man sich damit auseinandersetzt. Und sie überlegt halt so, wie sie das möchte. Und sie hat halt eine sehr unkonventionelle, aber auch eine unglaublich erfrischende Art und Weise, Leben zu betrachten. Und das ist zuweilen, regt es ja zum Nachdenken an, aber es ist vor allen Dingen halt auch sehr, sehr witzig. Und ich muss zugeben, wenn ich, also Maude ist so für mich so mein Lebensziel, wenn ich alt werde, so, das ist das Ziel.
Ah, schön. Dann
lasst
uns mal die Textstelle vor.
Ach so, muss man kurz dazu sagen, Maude glaubt nicht daran, Sachen wirklich so zu besitzen. Das heißt, sie leiht sich dann auch immer Sachen aus, weil sie glaubt nicht, dass man daran sozusagen behalten soll. Das heißt, sie sind gerade mit einem Auto unterwegs, das denen nicht gehört und haben einen Baum, der der Öffentlichkeit gehört, halt raus, versucht halt zu entpflanzen und wollten den woanders einpflanzen, weil es dem da anscheinend nicht so gut geht und da es ja Public Property ist, gehört er ja quasi allen. Genau, und dann jetzt hier zu der Szene, wo sie dann von dem Policeman angesprochen werden. The motorcycle policeman drove up alongside Maude and flagged her over to the side of the road. He parked his bike and came up to Maude's window. Lady, he said coolly, you were going to 70 miles an hour in a 45-mile zone. Could I see your license, please? Certainly, said Maude. It's on the front bumper. No, said the policeman patiently. I want your license. You mean those little pieces of paper with your picture on it? Yes. Oh, I don't have one. Come again. I don't have one. I don't believe in them. The cop looked at his boots and then off down to the road. He adjusted his sunglasses. How long have you been driving? He asked. About 45 minutes, wouldn't you say, Harold? We were hoping to start sooner, but you see, it's rather difficult to find a truck. Could I see your registration? I just don't think we have one. Unless it's in the glove compartment, would you look, Harold? Isn't this your vehicle? No, I just took it. Took it? Yes, you see, I have to plant my tree. Your tree? Well, it's not really mine. I dug it up in front of the courthouse. We are transplanting it. Letting it breathe, you know? But of course we would like to get it into soil as soon as possible. The cop adjusted his gun belt and scratched his nose. He looked down at his boots again. Lady, he said slowly, let me get this straight. All right then, said Maud, starting up the engine. And we won't take any more of your time. She threw the gear into first. Nice chatting with you, and she cried and zoomed off. The cop spun around as the truck sped by. He watched for a moment, speechless. Then he ran to his motorcycle, hooped on, and gave chase. I think he's following us, said Harold, uneasily shaking his head. Is he? Said Maud cheerfully. Isn't this his siren? My, how do they like to play games? Well, here goes. Ja, also ich liebe Maud. Es ist eventuell besser, sich den Film anzugucken oder das Buch zu lesen. Es macht mehr Sinn als diese kurze Szene.
Ich finde die Szene super, weil da haben wir auch schon wieder irgendwie gleich all unsere Tropes zusammen. So, sie einerseits versteht sie die Situation überhaupt nicht.
Sie okay. weiß, was sie macht.
Okay, dann sagen wir es so, sie spielt so, als würde sie die Situation überhaupt nicht verstehen. Sie bricht damit jede Konvention, wie du dich halten sollst, wenn ein Polizist an deiner Seite kommt. Sie hat auch überhaupt jede Konvention gebrochen, was mit Autofahren zu tun hat. Und
sie reden schön aneinander vorbei.
Genau.
Ja. Aber ich glaube halt, sie macht dies tatsächlich auch alles bewusst und das finde ich schon wieder so charmant und halt auch sehr witzig. Mhm. Weil es ist natürlich auch in dem Moment sehr amüsant, weil sie aneinander vorbeireden, aber sie löst sich halt bewusst von diesen Konventionen, weil sie das halt für sich als richtig empfindet. Das heißt, wir haben natürlich auch so ein bisschen diese moralische Keule, die sie da so, die leicht so im Hintergrund mitschwenkt, aber gleichzeitig ist es halt auch einfach nur witzig.
Mhm.
Und ein bisschen auch absurd, weil wie oft ist man halt selbst an irgendwelche Regeln gebunden, die jetzt halt nicht immer unbedingt sinnvoll sein mögen.
No. Ich find's gut. Ich hab's heute Mittag schon mal gelesen und musst auch schon sehr lachen.
Kann ja auch gerne das Buch ausleihen.
Und die Hintergrundinformationen, die du jetzt geliefert hast, fand ich's auch schon witzig. Paula, ich werde mal deine Szene aus Big Lebowski.
Oh ja.
Einspielen, weil ich glaube, da haben wir auch schon wieder so Aspekte, die wir genannt haben.
So geil.
Ja, Paula, warum ist das witzig? Es ist unglaublich witzig.
Ja, es ist unglaublich witzig, weil, also ich, an der Szene fand ich halt dieses das ist vielleicht deine Meinung, Mann. Weil man jetzt einen total coolen Spruch erwartet von dem Dude, ja, dass er ihm so richtig ihm was zurückgibt, ja. Und dann fängt er auch schon damit an, ja, Mann, weißt du, das ist vielleicht, und dann fällt ihm leider nichts ein. Deine Meinung.
Ja, das ist genau der Moment. Also wir haben davor wieder auch dieses Sirenen aneinander vorbei. Der Dude erzählt halt von dem mutmaßlichen Plan der Frau von Big Lebowski. Lonnie heißt er oder Lenny im Hintergrund?
Ich dachte Johnny?
Nee, ich glaube Lonnie. Oh Mann, das ist natürlich jetzt peinlich. Aber der hat die ganze Zeit mit I'm the Walrus von den Beatles, oder? Ja. Und Walt spricht natürlich wieder über Vietnam. Und, also reden sie halt einfach aneinander vorbei. Und dann kommt eben dieser Jesus rein und sagt ihnen, er wird sie fertig machen und sie haben keine Chance im nächsten Bowling-Spiel. Und dann kommt die versaute Punchline.
Aber ich finde auch dieses Spiel mit den Stereotypen und dann auch wieder dieses halt, diese Punchline, die versaut wird, das ist dann so nochmal so on top, weil das ist so dieser kleine Bruch halt vorher, so man erwartet alles, man findet es lustig, dann die Überraschung.
Ja.
Finde ich gut. Ich will ja auch den Film sehen.
Ja, der ist wirklich
sehr, sehr gut.
Jedes Mal, wie ich ihn angucke, ist er nochmal besser, als ich ihn in Erinnerung hatte.
Der ist wirklich sehr lustig.
Ja, haben wir denn überhaupt noch was? Ja.
Aber jetzt haben wir immer noch nicht so richtig die Frage beantwortet, ob es diese Gütekriterien gibt oder nicht.
Ich habe auch den Verdacht, wir werden es nicht eindeutig lösen.
Ich finde, wir haben die Frage sehr wohl beantwortet.
Aber wir haben so auf jeden Fall haben wir Elemente herausgearbeitet, die wiederkehren und das. Ja. Was ja, du meintest, eindeutig beantwortet.
Ja, was es ist, das haben wir jetzt in allen Beispielen gehabt, der Bruch mit der Erwartung.
Ja. Ja, das ist wichtig.
Und das ist halt wirklich auf allen, in jeder Art und Weise, auf allen Niveaus tatsächlich objektiv zu sehen ist. Also das meinte ich ja vorhin, wir wissen ja doch auch bei Filmen, die wir nicht lustig finden, was da lustig sein soll.
Hm. Aber können wir denn dann auch über diese Kategorie dann letztendlich Humor definieren?
Ja, würde ich schon sagen. Also es ist bestimmt noch
mehr, wenn wir es nicht lustig finden.
Also wir hatten ja auch immer noch andere Elemente.
Ja,
so.
Also wir hatten, also wir hatten noch das Absurde, ne?
Genau.
Und das, ja, das kann man aber auch nicht immer so trennen, weil bei das zum Beispiel Shaun in Shaun and the Dead.
Shaun of the Dead.
Of the Dead. Dass er da halt diese ganzen Leichen und Zombies und Blutabdrücke nicht sieht, ist halt auch absurd. Weil die einem halt da so ins Auge springen und nichts anderes mehr in dieser Welt da
ist. Wir hatten auch aneinander vorbeireden jetzt ganz oft. Stimmt. Und wir hatten ganz oft, dass wir als Zuschauer oder Leserinnen quasi Informationen haben oder Wissen haben, das den Protagonisten fehlt.
Ja.
Wer spricht das Wort zum Sonntag von euch?
Ist es denn schon Sonntag?
Das Wort zum Sonntag kommt immer Samstagabend. Ah. Ja, das guckst du nicht, ja, aber Tatort, na toll.
Da haben wir uns aber auch früher immer zusammen getroffen. Mm. Haben den dann gemeinsam geguckt.
Das war so ein soziales Event, na gut.
Verstehe. Ja. Möchtest du noch uns letzte Erkenntnisse, was Humor ausmacht, liefern?
Je.
Oder was du aus diesem Abend mitnimmst?
Also ich bin tatsächlich hergekommen, innerlich.
Du bist tatsächlich hergekommen.
Ja, ja, aber das tatsächlich bezieht sich nicht auf, dass ich hergekommen bin, so, sondern auf die also ich bin mit der Überzeugung hergekommen, es gibt keine Kategorien. Weil ich es für mich aber auch wirklich schwierig fand zu definieren überhaupt, dass sowas ist Humor. Mm. Also, weil ne, meine erste Herangehensweise an das Thema war natürlich erstmal nachzugucken, wie definiert man Humor, und musste auch feststellen, dass mein Humor vielleicht auch nicht immer unbedingt der Beste ist. manchmal vielleicht auch etwas zu schwarz. aber ja, und deswegen, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe etwas gelernt.
Schön, das ja. ist unser Ziel. Uns geht es nicht um Humor, uns geht es um Lernen.
Nee, aber ich würde tatsächlich mittlerweile zustimmen, dass es doch anscheinend Kriterien gibt, auf die man sich einigen kann, in denen man Humor erkennt und an dem man Humor eventuell auch messen kann. Oder vielleicht auch nicht unbedingt messen, aber halt ja.
Identifizieren.
Genau. Ne?
Und ob man das dann halt gut findet, also ob es dann die eigenen Lachmuskeln reizt oder nicht, ist dann nochmal eine andere Frage.
Ja. Da ist man dann auch wieder bei der Subjektivität angelangt. Mhm. Aber rein theoretisch können wir halt anhand von bestimmten Werkzeugen erkennen, wo da ein Witz sein sollte.
Genau.
Das denke ich auch. Schön. Ich glaube, an dieser Stelle können dann auch unsere Hörerinnen und Hörer gerne mit uns in einen mehr oder weniger humorvollen Dialog eintreten, wenn sie uns sagen, was sie lustig finden und ob wir das hier richtig identifiziert haben oder ob das alles totaler Blödsinn war und ob wir diesen Frosch auch wirklich gut getötet haben.
Wir hatten übrigens Kuhaugen.
Ja.
Oder Schweineaugen.
Wir haben so Zwiebeln und so ganz...
Echt?
Ja, waren voll.
Und das, du warst auch im Bio-LK, ne?
Freundlich. Da haben wir nichts mehr seziert, haben wir gelernt.
Warst du im LK?
Also,
nicht für Bio. Kennst bestimmt nicht für Bio.
Ja, also war das bei mir in der Schule war das so, dass halt diese, so wir im GK haben die Zwiebeln seziert und die im LK die Kuhaugen und die Froschschenkel.
Echt? Nee, das war bei uns nicht. Das war bei uns in der Mittelstufe mit dem Sezieren. Im LK haben wir echt Genetik und so einen Scheiß gelernt.
Oh, das ist ja noch wenigstens spannend.
Ich dachte, das macht
also wir haben Genetik angerissen. Und ich fand auch ehrlich gesagt, das Sezieren hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
DNA, RNA, bla. Nee. Ich kenne es nicht mehr. Ich konnte das so gut, dass ich es anderen im Nachhilfeunterricht erklären konnte. Aber jetzt weiß
ich komme darauf zurück.
Nee. Ich kann nichts mehr.
Wir hatten viel Photosynthese. Und das habe ich ehrlich gesagt, das ist eine Sache, die habe ich nie wirklich begriffen. Diese chemischen Prozesse, die da stattfanden, waren mir ein Rätsel und sind es mir auch immer noch. Das war auch nicht witzig.
War auch nicht witzig. Nee.
Also. Ich weiß noch, dass ich bei meinem Abi spekuliert habe, weil mein Biolehrer war voll der Fan von der Kläranlage. Deswegen dachte ich, die Kläranlage kommt dran und habe die Kläranlage in- und auswendig gelernt und dann kam der Waldboden dran.
Nein!
Und ich war halt echt gut im Bio, also war halt wirklich so ein Einser-Schüler und habe dann irgendwie 10 Punkte, glaube ich, also 2 Minus.
Ja, fatal.
Also es war...
Von 15 auf 10 ist schon.
Also ich meine, war gut dafür, dass ich mir mehr oder weniger aus den Fingern gesogen habe, weil ich es halt nicht gelernt hatte, aber... tatsächlich, ja, voll verspekuliert.
Voll für die Klärung.
Anyway, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, was hier am Ende bei rauskommt, ob es unseren Hörerinnen und Hörern auch Spaß macht. Tabu!
Achso, wir sind noch, stimmt.
Wir sind noch online, ja. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Und wenn das der Fall war, dann darfst du auch gerne mal wiederkommen. Und dann darfst du an so einen richtig echten Spätfilm, wo wir einen Film besprechen, mitmachen und dann darfst du dir sogar diesen Film aussuchen. So läuft es nicht.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt und dann darfst du auch den spätfilmischen Proust-Fragebogen.
Oh, das kommt natürlich, ja, genau. Das kommt dann dazu. Wenn du mal so einen richtigen Spätfilm mitmachst, dann ist auch der Proust-Fragebogen dabei. Aber vor allen Dingen darfst du den Film aussuchen.
Film aussuchen.
Ich sehe schon. Wir haben dich an Bord. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und eine schöne Adventszeit, genau.
Oh ja.
Und ja, dann, na genau. Tschüss. Tschüss.